Es ist unbegreiflich, wie er regiert, so lautet das Thema der Predigt von Andreas Schäfer heute Morgen und ich lese dazu den Psalm 147. Halleluja, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion deinen Gott, denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segne deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Er sendet sein Gebot auf die Erde, sein Wort läuft schnell. Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche. Er wirft seine Schlosen herab wie Brocken, wer kann bleiben vor seinem Frost? Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee. Er lässt seinen Wind wehen, da taut es. Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. So hat er an keinem Volk getan. Sein Recht kennen sie nicht. Halleluja. Vater im Himmel, das wollen wir tun heute Morgen, dich loben und preisen über deiner Gnade und Liebe zu uns und zu einer ganzen Schöpfung und Welt, die du so wunderbar geschaffen hast. Danke für das Geschenk der Gemeinschaft untereinander und mit dir. Danke für jeden Einzelnen hier und auch im Livestream. Danke für unsere Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Gruppen. Lass auch ihnen dein Wort und dein Handeln groß werden heute Morgen. Vater, hab Dank, dass wir aus deinem Wort wissen dürfen, dass du regierst, dass du alle Fäden in der Hand hältst, sowohl in unserem persönlichen Leben mit den Freuden, Sorgen und Nöten, als auch im großen Lauf der Weltgeschichte. Du setzt Obrigkeiten ein und du setzt Obrigkeiten ab. Und so bitten wir dich heute ganz besonders um Weisheit für die Regierenden der Welt. Du weißt um die vielen Kriege, die rund um den Erdball toben und die immer zahlreicher werden. Und da wollen wir dich ganz besonders für dein Volk und Land Israel bitten, das nach dem Terrorangriff der Hamas im Krieg sich befindet und wo sich jetzt alles verändert. Danke, dass du als der Hüter Israels nicht schläfst, dass du über sie wachst, Herr. Wir befehlen sie dir und deiner Gnade ganz besonders an. Bitten dich um dein Erbarmen, dass das schreckliche Blutvergießen bald ein Ende haben darf und sich kein großer Nahostkrieg entwickelt mit unabsehbaren Folgen für die ganze Welt. Vater, wir wissen um Kriege, um Gericht, aus deinem Wort vorhergesagt, bevor du einmal alles in allem sein wirst. Und so bitten wir dich jetzt ganz besonders, dass Menschen zum Glauben an dich finden dürfen in dieser Zeit, erreicht werden von deinem wunderbaren Evangelium und bitten dich ganz besonders für unsere Glaubensgeschwister, die in Krieg und Verfolgung stehen. Tröste sie und stärke sie, bewahre du sie. Und so legen wir dir jetzt den Gottesdienst in deine Hände. Schenk uns offene Herzen, dein Wort aufzunehmen und gib Andreas Schäfer Vollmacht und Kraft und Weisheit, uns dein Wort so zu sagen, wie du es aufgetragen hast. Hab Dank für deine Gegenwart, segne du uns. Amen.
Zäsur, das ist das erste Stichwort, wenn man den Psalm 147 liest. Es ist ein Zäsurtext. Dieses Loblied, dieser Hymnus, dieses Gotteslobpreisgeschehen, das geschieht dann, wenn man an einer ganz bestimmten Stelle steht. Wenn man einen bestimmten Abschnitt, eine bestimmte Passage, einen bestimmten Weg des Glaubens gegangen ist, einen Punkt, eine Zäsur erreicht hat und zurückschaut. Und im Zurückschauen und Wahrnehmen kommt das bei raus, was in Psalm 147 steht. Wir meinen sogar, es ist mit Vorsicht zu genießen, wir meinen sogar zu erkennen, wann diese Zäsur war, die hier im Psalm 147 sich abzeichnet. Wenn es da heißt, dass der Herr Jerusalem aufbaut und wir zusammenbringt die Verstreuten Israels, und wenn wir dann nachher lesen, dass er den Grenzen Frieden schafft und dass eben die Riegel wieder eingesetzt in den Toren sind, dann kommt man in diese berühmt-berüchtigte nachexilische Zeit. Das ist die Zeit des Perserkönigs Kyros, das ist die Zeit, an der das Religionsedikt tatsächlich gewirkt hat, das ist die Zeit, als tatsächlich unter Schesparza die erste Gruppe wieder aus der babylonischen Gefangenschaft nach Hause gegangen ist und tatsächlich in Jerusalem angekommen. Das ist die Zeit eines Zerubabel, die Zeit eines Haggai, eines Sahaja, die Zeit, in der der Tempel wieder aufgebaut worden ist und dann später die Zeit eines Esra, eines Nehemia, wo die Tore wieder eingesetzt worden sind. Also in diese Zeit kommen wir hinein, wenn wir den Psalm 147 lesen. Unterstützend für diese Deutung ist die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, denn die schreibt über Psalm 147 von Haggai und Sahaja. Und da kommen wir ja genau in diese Passage hinein. Aber es ist ja nicht nur diese einmalige, nachexilische, ganz besondere Zäsur, wo Israel dasteht und im Gottesdienst zurückguckt und diesen Gott lobt und anbetet und preist. Es ist ein grundsätzliches Phänomen, dass wir nach Abschnitten, mit denen uns Gott geführt hat, durch die wir hindurch mussten und durchgegangen sind, an der Zäsur stehen, zurückgucken und dann erklingt Psalm 147 klar, ein Lobpreis, klar, ein Lied mit ganz großem Dank an diesen einzigartigen Gott. Und das bringt dieser 147. Psalm unter anderem auch so zum Ausdruck, dass er dreimal anfängt. Also er hat ja angefangen ganz eindeutig mit Halleluja, lobt den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön, Doppelpunkt, es geht los. Und da ist er losmarschiert und hat uns die ersten Verse also dann mit hineingenommen in den Grund des Lobpreises und fängt dann in Vers 7 zum zweiten Mal an. Vers 7, also singt dem Herrn übrigens ein Danklied, lobt unseren Gott mit Harfen, Doppelpunkt. Und dann geht's wieder los. Man ist quasi in der zweiten Abteilung, im zweiten Paket des Gotteslobs angekommen. Und um den Ganzen noch eins draufzusetzen, fängt er noch ein drittes Mal an, nämlich in Vers 12, preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion deinen Gott, Doppelpunkt, es geht wieder los. Und das dritte Stück ab Vers 13 ist sogar das längste, das dickste, am Ende noch einmal ein ganz überdehntes, langes Stück des Gotteslobpreises. Dreimal fängt er an, drei Pakete, drei Sets, drei Begründungen, um diesen Gott in dieser Zäsur zu preisen und anzubeten und zu loben. Und das wird doch gerahmt, wir sind ja am Ende des Psalters angekommen, weil wir ja diesen Halleluja-Psalmen da sind, in der großen Finalphase. Wir stehen also da und schauen zurück und danken unserem Gott. Für alle, die unterschiedliche Bibelübersetzungen vor sich haben, je nachdem, welche Sternchen und Anmerkungen sie da haben. Ja, tatsächlich, der Psalm 147 ist in der griechischen Übersetzung zweigeteilt. Da hat man die ersten 11 Verse zu einem ersten Psalm genommen und die Verse ab Vers 12 zu einem zweiten Psalm genommen. Keine Sorge, das griechische Alte Testament hat trotzdem nur 150. An einer anderen Stelle haben sie Dinge zusammengepackt, die wir dann schön sortiert haben. Aber wie auch immer, manches Mal gibt es entsprechenden Sternchen und Anmerkungen. Was wir spüren in dieser Unterteilung ist dieser dreimalige oder zweimalige Anlauf, diese Pakete, die uns hier beschrieben werden. Also wunderbar. Gott zu loben, jetzt sind wir an der Zäsur, jetzt können wir zurückgucken, jetzt sehen wir, was Gott und wie Gott sich gehandelt und offenbart hat. Wenn wir an diesem Zäsurpunkt sind, wenn wir mit Esra und Nehemia auf der Mauer Jerusalem stehen, wenn wir sehen, die Tore sind eingehängt, wenn wir sehen, es ist der Tempel wieder da, Rauchopfer findet tatsächlich statt, der allmächtige Gott wird gepriesen, Zäsur ist geschaffen. Halleluja, das ist der eine große Tenor. Aber Sie wissen natürlich gleich, ich stehe ja bei so einer Zäsur nicht nur so und sage, mein Gott, danke für deine ganz riesengroße, einzigartige Hilfe, sondern Sie wissen, mit dem, was ich da gesehen habe, gucke ich ja jetzt auch nach vorne und schaue, mein Gott, was heißt das denn jetzt für den nächsten Abschnitt? Was heißt das denn für die Zeit, die jetzt vor mir kommt? Was bedeutet das denn, wenn ich jetzt in die Zukunft gucke? Ich habe ja ein Fazit, ich habe ja ein kompaktes Paket. Ich habe ja etwas gelernt, etwas erkannt, etwas gesehen. Und mit dem, was ich gelernt, erkannt und gesehen habe, möchte ich natürlich jetzt die richtige Konsequenz für die Zukunft ziehen. Das heißt, wir haben nicht nur einen Lobpreispsalm mit so leicht nostalgischem Hauch rückwärts, sondern wir haben auch eine Perspektive nach vorne. Es geht ja weiter. Was mache ich in der nächsten Abschnitt, in der nächsten Phase? Wie kann, wie will, wie soll, wie darf, wie werde ich leben, wenn ich an einer Zäsur stehe, zurückschaue und mit dem, was ich erkannt habe, nach vorne entsprechend gucke? Und da steht Gott. Da steht Gott ganz, ganz groß, riesengroß, überdimensional in der Mitte. Wenn Sie einfach mal nur einen Wortfilter rausnehmen und einfach nur rausziehen, welche ganz unterschiedlichen Beschreibungen Gott im 147. Psalm bekommt, das ist unglaublich, unglaublich. Natürlich kommt der Gottesname vor, das ist ja klar, das ist ja fast schon gesetzt. Dann wird er aber auch der große Versammler Israels, der Erbauer Israels genannt. Er ist der Helfer, er ist der Heiler, er ist der Weltenerhalter, er ist der Versorger, er ist der Wortsender und ganz besonders im 147. Psalm. Deswegen vielen Dank für die Auswahl der Lieder. Ja, das ist eine eigenartige Mischung im 147. Er ist auf der einen Seite in jedem dieser drei Pakete, haben Sie es entdeckt, immer in der Schöpferfunktion. Funktion beschrieben, immer der Schöpferfunktion. Mal alle Sterne, mal ist er für den Regen zuständig, mal die unterschiedlichen Aggregatzustände, da wird es richtig Winter in Israel. Also die ganz unterschiedlichen Welten, immer mit der Schöpfung wird hier in diesem Psalm hier operiert. Der Sternenschaffer und der Regengeber und der Eisproduzierer, der da eben deutlich wird. Und gleichzeitig ist er der, der Geschichte macht. Er ist der, der die Geschichte macht. Das wird eine ganz besondere Weise verquickt, dieser Schöpfergott und dieser geschichtsmächtige Gott. Das ist die Besonderheit in diesem Psalm. Die gesamte Konzentration im Rückblick und logischerweise auch in der Perspektive nach vorne ist auf diesen Gott ausgerichtet. Es kommt alles auf diesen einen Gott an. Also Zäsur, Gotteslob ist das eine, ganz, ganz klar. Zäsur, zweiter Gedankengang, auf diesen Gott kommt es an. Und das dritte ist ganz klar, um wen geht es denn bei diesem Gotteslob mit diesem Gott? Und dann ist der Psalm 147, das war ja jetzt auch nicht anders zu erwarten, ja zuallererst ganz tief gesättigt von den Erfahrungen des auserwählten Volkes Israel. Psalm 147, da ist von Jerusalem die Rede, da ist von unserem Gott die Rede, von Gott Abrahams, Isaak, Jakobs, da ist die Rede vom Zion, da ist die Rede von Jakob und von Israel und da ist die Rede davon, dass dieses Volk ein einzigartiges Volk ist, das Dinge hat, die kein anderes Volk hat. Und auch wieder ganz besonders hingewiesen in den letzten und vorletzten Vers, er verkündet Jakob sein Wort. Israel seine Gebote und sein Recht, so hat er an keinem Volk getan. Kein anderes Volk dieser Welt, kein anderes Volk dieser Welt hat dieses ganz besondere Privileg, nämlich dass Worte Gottes in diesem Volk angekommen sind. Es gab es nirgendwo, hat an keinem anderen Volk, hat Gott das gemacht, wie mit diesem Volk. Er hat in Mose, in dem Sinai-Ereignis, sein Wort, seine Tora, seine Weisung, seine Offenbarung gegeben. Das ist etwas Einzigartiges, was allein deswegen es schon unterscheidet von allen anderen Nationen, Gruppierungen, Systemen, die es sonst irgendwann gab, gibt und geben wird. Einzigartig. Hat an keinem anderen Volk getan. Und dieser Psalm 147, der so von Israel gesättigt ist, den haben wir jetzt heute hier. Und wir haben ihn halt nicht irgendwann hier, sondern wir haben ihn halt am 15. Oktober 23 hier. Und natürlich, das können Sie sich vorstellen, saß ich in der Vorbereitung und dachte auch, nein, das ist jetzt nicht passend. Das ist jetzt nicht passend, denn da steht doch drin, er macht fest die Riegel deiner Tore, er schafft deinen Grenzen Frieden. Und dann sind wir mit hineingenommen in diese Wahrnehmung, dass hier durch einen Wahnsinnsterrorakt plötzlich dieses Volk wieder in eine Not, in ein Drama hineingezogen worden ist, in einem Ausmaß, das können wir doch gar nicht abschätzen. Sollen wir 147 jetzt lieber aussetzen? Natürlich nicht. Denn verstehen Sie, der 147. Psalm ist ein Zäsurpsalm. Und es gab immer und immer und immer, immer wieder nicht nur die nachexilische Zäsur. Es gab immer und immer und immer wieder diese Zäsuren, wo Israel dastand, zurückguckte und sagte, mein Gott, so war's. So war die Not, so war die Katastrophe, so waren die Probleme und jetzt stehen wir da und loben dich, unseren Gott, und beten dich an und stellen dich, den Allmächtigen, in die Mitte und konzentrieren uns allein auf dich. Und das kann ich auf jeden Fall schon ohne jegliche prophetische Spezialgabe Ihnen sagen. Es wird auch jetzt nicht anders sein, dass auch nach dieser Zeit es die Zäsur gibt, wo Israel dasteht und sagt, der Psalm 147 gilt. Der Psalm 147 gilt, weil der Gott Israels und weil der Gott hinter diesem Psalm sich nicht ändert. Egal was kommt, egal was Sie und ich fürchten, ahnen, denken, meinen zu wissen, das gilt. Es wird die Zäsur kommen, wo Israel dasteht und sagt, so hast du dich an uns erwiesen, auch in dem, was an Not, an Schwierigkeiten jetzt gerade in ganz aktueller Weise uns miteinander beschäftigt. Und mit diesem Wissen treten wir fürbittend ein für das Volk Israel und seine ganz besondere Lage und Not, in der es sich befindet. Ja, es geht in diesem 147. Psalm um sein Volk. Ja, es geht um Menschen, die an ihn glauben. Ja, in der Weise dürfen wir es auch neutestamentlich für uns nehmen. Und es ist etwas ganz Besonderes im 147. Psalm, dass sie ja überlegen, wie werden denn jetzt diese Privilegierten sein, auserwähltes Volk Israel, wie werden denn jetzt diese privilegierten Menschen, die an Jesus Christus glauben, wie werden sie denn beschrieben im Psalm 147? Wie wird also die Zielgruppe, die jetzt in der Zäsur dasteht, wie wird sie jetzt in ganz besonderer Weise angepriesen? Wie wird sie uns gezeigt? Welche Kennzeichen bekommen sie? Was sind die Kennzeichen der Privilegierten seit Jahrtausenden? Was sind die Kennzeichen der Privilegierten seit Jahrtausenden? Egal ob im auserwählten Volk Israel oder in seiner Gemeinde. Und die erste Überraschung, es sind die Elenden. Es sind die Elenden. Die werden hier so beschrieben. Tatsächlich, der Herr richtet nämlich uns die Elenden auf. Es sind die, so heißt es in Vers 3, die zerbrochenen Herzen sind. Es sind die, so lesen wir in Vers 3, die Verwundungen haben. Und das ist schon eine ganz, ganz wichtige Beschreibung. Denn zuerst dachte man natürlich, na ganz klar, wenn ich jetzt hier privilegiert bin, wenn ich was Besonderes bin, wenn ich auserwähltes Volk Israel bin, wenn ich zur Gemeinde Jesu gehöre, ja hallo, privilegiert, dann muss da auch entsprechend doch bei was rauskommen. Dann muss man das doch auch sehen. Dann muss ich doch den Kopf ein bisschen weiter oben tragen. Dann muss ich eben auch was ganz Besonderes sein. Es war das. In den letzten Tagen hatten wir ein paar Tage ja unseren Schweiz-Spezialurlaub. Der eine oder andere wird das wissen. Und wir haben ein wunderschönes Ambiente gehabt, in dem wir diese Tage verbringen konnten. Es war hochinteressant, als wir schon auf dem Parkplatz des Hotels gefahren sind, meinte schon meine Frau, klar zu erkennen an den PKWs, da passt unser Auto nicht rein. Ach, da stehen wir zu, es braucht auch das Proletariat, alles okay. Mutig rein, das ist schon alles gut und gesund. Verstehen Sie? Bei Privileg denken wir was anderes. Bei Privileg denken wir an, du bist privilegiert, dann bist du der Elende. Du bist privilegiert, dann wirst du mit Wunden zu tun haben. Du bist privilegiert, du wirst mit einem zerbrochenen Herz zu tun haben. Was für eine wichtige Erkenntnis in der Zäsur, dass Israel im Rückblick, dass die Gemeinde Jesu im Rückblick sagt, so haben wir uns vorgefunden, so haben wir uns vorgefunden. Mit dem zerbrochenen Herzen und mit Wunden und dem Status des Elenden. Und wenn Sie jetzt denken, ja, das ist das erste Paket, dann gehen Sie mit mir mal in Paket 2. Und in Paket 2 wird es sogar noch schlimmer. Dem Paket 2 kommen genau die Dinge zur Sprache, die für uns doch so wichtig sind. Da kommen in der alttestamentlichen Sprache die Pferde plötzlich ins Rennen und da kommen auf der anderen Seite eben die Männer mit ihrer Power ins Rennen. Und beides steht für das, was wir Menschen liefern können. Das war damals der echte Fortschritt in der Militärskunst. Ja, jetzt hat man endlich Pferde gehabt, da konnte man mit die Schlachten schlagen, da kam man besser voran. Das waren die großen Militäreinheiten. Und Man braucht eben auch die Power der Menschen und darauf hat man sich gegründet. Und jetzt lesen wir im zweiten Paket, dass Gott sagt, daran habe ich aber jetzt gar keine Freude bei euch. Woran hast du denn deine Freude? Und jetzt kommen zwei Beschreibungen, die sind überraschend, dass Gott sagt, der Privilegierte, der Herausgehobene, der Besondere, das ist der Gottesfürchtige und der auf Gnade Hoffende. Zweite Überraschung. Jetzt sagten wir, der Privilegierte, der hat's, das ist der in der vollen Power jetzt eben da entsprechend privilegiert da durchzieht. Und jetzt erlebe der Privilegierte, ist gekennzeichnet als der lebendigen Gott fürchtend und hoffend auf Gnade. Und beide Beschreibungen sind innerweltlich sehr schwach aufgestellt, nicht wahr? Ha, da können Sie doch nicht mit punkten. Wenn Sie sagen, was haben Sie zu bieten? Wie sieht Ihr Privileg aus? Mein Privileg ist, ich fürchte Gott und ich hoffe auf Gnade. Na dann viel Spaß. Das ist die zweite Beschreibung der Privilegierten. Und Sie ahnen es schon, das geht jetzt noch so weiter. Denn die dritte Beschreibung, wo das Heckgewicht, wo das Achtergewicht im Text sogar noch drauf liegt, da heißt es, das ganz besonders, was euch kennzeichnet, das, was Markenkern der Privilegierten ist, das, was niemand anderes hat, das, was sie heraushebt, das sind, sie haben Worte bekommen. Okay, und jetzt haben Sie eine wunderschöne Beschreibung der Privilegierten. Merken Sie es? Boah, ist das eine Beschreibung. An diesem Zäsurlied schaut Israel zurück, an diesem Zäsurlied schauen die Privilegierten zurück, schaut seine Gemeinde, schauen die Glaubenden, schauen die Gottesleute zurück und sagen, unser Privileg, wenn du uns beschreiben willst in der Zeit als Privilegierte, dann hast du uns zu beschreiben als die mit zerbrochenem Herzen, mit Verwundungen, mit Elendstatus, ohne Manpower, als Gottesfürchtige, Hoffnung auf Gnade setzende und Wortelemente tragende. Das ist unser Privileg. So leben wir. Und jetzt kommt sogar noch eine Verstärkung dazu. Das ist ja quasi die Position. Und alle drei Teile enthalten auch immer eine Negation. Sie beschreiben immer, wie der Glaubende nicht sein muss, nicht sein will, nicht sein darf. Jedes Mal in einem Hymnus, einem Loblied, kommt eine relativ scharfe Aussage über das, was nicht geht. Ja, er erbarmt sich der Elenden, aber die Gottlosen, die erniedrigt er bis in den Staub. Okay. Ich habe kein Gefallen an den Pferden und an dieser Kraft des Mannes. Weg. Und die haben keine Ahnung vom Recht Gottes. Sehr scharfe Beschreibung, wo ein Unterschied aufgebaut wird. Und wenn Sie den Unterschied merken, dann müssen Sie sagen, ja natürlich nicht, ich will natürlich nicht gottlos sein, wie in der ersten Paketnummer es beschrieben wird. Ich will nicht vertrauenslos sein, indem ich auf Menschenstärke setze. Und ich will schon gar nicht wortlos sein, indem ich ohne ihn unterwegs bin. Ich bin nicht gottlos, nicht vertrauenslos, nicht wortlos. Warum ist das so wichtig in diesem 147. Psalm? Weil hier tatsächlich der Unterschied beschrieben wird. Und der Unterschied wird ganz anders beschrieben, als wir ihn erwartet haben. Aber der Unterschied ist sehr, sehr wichtig. Wie sehen die Privilegierten, wie sehen die Glaubenden aus? Was ist der Unterschied? Sie sind nicht gottlos, nicht vertrauenslos, nicht wortlos. Sie leben als die Elenden mit ihren Wunden und ihrer Herzensverletzung. Sie setzen auf den Gott, den sie fürchten, auf dessen Vertrauen und hoffen. Sie hoffen und sie wissen, dass sie Worte empfangen haben. Wenn das nicht stattfindet, wenn das nicht der Markenkern, wenn das nicht das Besondere ist, dann, Fachausdruck aus einem der klugen Kommentare, dann kommt es zur Paganisierung des Gottesvolkes. Das Heidentum schleicht sich wieder ein. Paganisierung, das Heidentum kehrt wieder zurück. Das heißt, dann setzen wir, die Privilegierten, plötzlich auf andere Privilegien, auf die Privilegien, die es ebenso normalerweise gibt, auf das, was man ebenso hofft, wenn man ebenso als Privilegierter durch diese Welt geht. Und dann werden wir paganisiert, dann kommt das Heidentum wieder rein. Und deswegen ist das diesem Psalmdichter so wichtig zu sagen, ihr werdet doch nicht gottlos, ihr werdet doch nicht vertrauenslos, ihr werdet doch nicht wortlos sein. Das seid ihr ja wie die Heiden, das seid ihr ja paganisiert. Sondern ihr Privilegierten, die nicht nur rückwärts schaut, sondern die ihr vorwärts schaut, werdet wissen, das ist die Privilegierung, die euch auch in Zukunft kennzeichnet, mit der ihr im Unterschied lebt, zu gottlos, vertrauenslos und wortlos. Und diese Privilegierung, die haltet fest. Das ist die Privilegierung der Jesus-Leute. Das ist die Privilegierung der Glaubenden. Das ist die Privilegierung. Und das ist gut. Das ist gut, das musst du doch wissen, das musst du doch wissen. Dass das ist, was mich an der Zäsur ganz tief ansprechen soll. Dass nicht in so einem Halleluja-Gejubel da plötzlich in die Paganisierung wieder reinrutsche, sondern begreife und erfasse, wenn ich zurückgucke und meine Zustandsbeschreibung wahrnehme und mich auf diesen einzigartigen Gott konzentriere und ihm an der Zäsur das große Halleluja singe, dann weiß ich zukünftig genau so wieder. Keine Paganisierung, klare Privilegskennzeichen. Klare Privilegskennzeichen. Ja gut, dann mein Gott. Dann sag mir jetzt bitte schön, wenn ich in der Zäsur stehe, und sei es noch so klein, wenn ich an diesem Sonntag bin und nach vorne gucke in die vor mir liegenden Tage, wie soll ich denn, wie darf ich denn, wie will ich denn, wie werde ich denn jetzt leben mit diesem Gott unter dieser Privilegierung? Was sind denn die Kennzeichen von dir? Was ist das, was du mir von dir, von diesem einzigartigen Gott zu sagen hast? Wie ich in den nächsten Abschnitt meines Lebens gut rein und durchkomme. Und jetzt kommt die sprachliche Schlussüberraschung im 147. Psalm. Selbst in der deutschen Übersetzung noch richtig gut, fast ausnahmslos, richtig gut erkennbar. Der uns unbekannte, geniale Autor dieses Psalms hat nämlich Doppelpakete gebaut. Er hat drei Doppelpakete gebaut, um zum Ausdruck zu bringen, was ist jetzt das Besondere dieses Gottes? Und Wiederholung ist bei uns ja verpönt. Das machen wir gar nicht. Das wissen Sie im Deutschunterricht, die Katastrophe. Sondern spielen Sie bitte mit den verschiedenen Verben, ersetzen Sie das. Aber bitte wiederholen Sie nicht, das ist doch so banal. Und der Alte Testament sagt, das musst du wiederholen, denn nur schnallt da jemand, dass immer darauf aufmerksam wird. Also wenn es zweimal da steht, schnallt noch der Letzte. Und bei dreimal, dann ist er endgültig alles klar. Und es kommen immer Doppelpakete. Das erste Doppelpaket, es geht um eine Zahl. Es geht um eine Zahl. Das wird mich gezählt. Er zählt die Sterne. Und jetzt schade, ich habe zwar als Predigtthema gewählt, aber das ist nun ganz, ganz weit von Luther übersetzt worden. Unbegreiflich ist, wie er regiert. Da heißt es eigentlich im Hebräischen, seine Einsicht, seine Vernunft hat keine Zahl. Keine Zahl. Seine Einsicht, seine Vernunft ist, wir würden sagen, unzählbar. Es ist so reich, ist so mannigfaltig, ist so grenzenlos. Das erste Bild ist, was ist Gottes Grenzzahl? Gottes Grenzzahl. Das ist ein Stichwort. Sie leben und sie begegnen dem Gott ohne Grenzzahl in dieser Woche. Das zweite ist, woran hat Gott wohlgefallen? Dieses alte Wort. Man kann es am besten übersetzen, was freut Gott? Was freut Gott? Eben nicht die Power dieser Militäreinheiten, der Pferde, nicht die Power dieser Menschen, die auf sich selbst setzen, sondern was freut Gott? Gottes Furcht und Hoffen auf Gnade hat Wohlgefallen Gottes. Sie begegnen dem ganz großen, wichtigen Thema der Vertrauensfreude Gottes. Gott freut unser Vertrauen. Und dann das Schlusspaket ist ja mit das Eindrücklichste. Das Schlusspaket, wo es so eisig wird. Meine Güte, wird einem da kalt im Psalm 147. Da geht's ja richtig zur Sache. Da erleben wir so ziemlich alles. Erwarten wir ja jetzt nicht unbedingt mit Israel. Verbinden wir eher mit irgendwelchen Alpengebieten. Da gibt es Schnee, da kommt der Reif, da kommt der Hagel herunter mit Eisstücken. Und dann kommt der Frost. Also vierfach wird das beschrieben, wie alles eisig ist. Und dann kommt eine Wortschmelze. Es kommt quasi der Föhn. Ja, es geht die Heizung an. Und der Föhn und die Heizung, das sind erstaunlicherweise die Worte. Und jetzt haben sie es. Sie haben tatsächlich es mit dem Gott ohne Grenzzahl zu tun. Sie haben es mit dem Gott der Vertrauensfreude zu tun. Und sie leben mit dem Gott der Wortschmelze. Ah, vielleicht können Sie es merken bis zum Sonntagsbraten. Also, fangen wir mit der Grenzzahl an, Gottes Grenzzahl. Und natürlich, wenn Sterne gezählt werden, dann landen all die halbwegs die Bibel kennen. Ach, dann landen sie bei Abraham. Ja klar. Dann stehen sie in 1. Mose 15 mit mir und sehen diesen komplett verzweifelten Abraham und wir verstehen ihn ja so dermaßen gut. Wir wären ja schon viel, 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 viel früher ausgestiegen. Oder gar nicht erst eingestiegen in das Vertrauensprojekt dieses Mannes. Und dann steht Gott vor diesem Abraham und sagt, guck doch hoch, versuch's doch, fang doch in einer Ecke des Himmels an. Musst dich ein bisschen konzentrieren. Und dann guck mal, ob du das hinkriegst, diese Sterne zu zählen, sie sind für dich. Und selber. Und gerade, wenn ich noch ein bisschen genau hingucke, sehe ich, da ist ja noch einer dahinter. Und den muss ich auch noch mitzählen. Aber da habe ich die fünf anderen schon wieder vergessen. Wo habe ich eigentlich angefangen? Also auf jeden Fall, ich kann es nicht zählen. Und er kennt sie alle mit Namen. Und wenn er Lust hat, macht er noch ein paar Milliarden mehr dazu. Das ist alles sein Ding. Jesaja 40 sagt uns das ja deutlich. Als Vertrauensbeleg dieses Gottes. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann diese Vernunft und die Einsicht Gottes, die keine Zahl kennt. Und wir sagen, natürlich, ist ja auch Gott. Es gibt kein Maß für die Gedanken Gottes. Es gibt keine Grenze. Es gibt kein Limit. Es gibt tatsächlich bei diesem Gott keine Zahl. Keine Grenzzahl. Und bei Ihnen, bei mir? Ich muss ja gar nicht das lange auflisten. Sie wissen, Ihr ganzes Leben, mein ganzes Leben ist eine einzige Grenze. Ich habe nichts ohne Grenze. Überall Grenzen, überall Zahlen, die mich determinieren, die mich bestimmen, die meinen Rahmen setzen. Das wissen Sie, fangen Sie mit Ihrem Lebensalter an. Das ist doch eine Determinierung, natürlich ist das eine. Das setzt ganz bestimmte Grenzen, aber natürlich, da können Sie noch so 23 Mal sagen, ist alles ganz anders und sonst zu Keks. Und es ist genauso, Sie sind determiniert, Sie haben eine Grenzzahl. Und das ist doch alles. Es ist Ihre menschliche Power. Es sind die Zahlen Ihres Kontos. Aber wenn das nicht determiniert. Natürlich determiniert das. Es sind die Menschen um Sie herum, die Sie bestimmen, die Ihre Grenzen geben. Natürlich, aber es geht doch weiter. Es geht doch in alles weiter. Ihr Intellekt ist begrenzt. Ach so, da gibt's eine Grenzzahl, ja. Ihre seelische Kapazität ist nicht ohne Grenze. Machen Sie weiter und Sie entdecken, was für ein furchtbares Thema. Was für ein furchtbares Thema. Und Sie werden schon leicht melancholisch und fahren runter und denken, jetzt komm doch wieder hoch. Und Sie sagen, ja, ich komme ja wieder hoch. Denn Sie werden ja dem Gott ohne Grenzzahl begegnen. Sie sind ja mit dem Gott unterwegs ohne Grenzzahl. Und immer dann, wenn ich mit meinen Zahlen komme, und meinem Gott meine Zahlen hinlege, dann sagt er, ja, das ist dein Problem, das stimmt schon. Das siehst du richtig. Bist schon ein armer Wurm mit deinen ganzen Zahlen. Aber ich bin der lebendige Gott ohne Grenzzahl. Was sagen Sie, das ist ein netter Gedanke, aber da muss man doch leben. Ja, den kann man leben. Man kann mit dem Gott ohne Grenzzahl leben. Das klassische Kapitel ist 1. Samuel 14. In 1. Samuel 14 haben sie zwei Typen. Den einen mit der Zahl, den anderen ohne Zahl. Der Mann mit der Zahl ist Saul. Mann hat der Typ gezählt. Wie ein Verrückter hat er gezählt und zusammengekratzt, was irgendwo noch an Potenzen, Möglichkeiten und Mitteln da ist. Mit all seinem Zählen kam er auf sagen und schreibe 600 Personen, die mit ihm bereit waren, gegen die Philister in den Kampf zu ziehen. Wow! Und so viel Aufputschmittel konnte man gar nicht nehmen, um da nicht klar zu sehen, wo das hingeht.
keine Chance, keine Chance. Und sie daneben sehen seinen Sohn, sehen sie Jonathan, der Mann, der dem Gott begegnet ohne Grenzzahl. Das sagt er doch, diesen wahnsinnigen Satz, diesen vollkommen irren Satz. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Er sagt nicht, es ist mir nicht schwer. Er sagt, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Wenn Gott will, dann kriegt er mit uns zwei. Und er guckt seinen Waffenträger an. Das hin, kriegt er hin. Denn ist der Gott ohne Grenzzahl. Und jetzt bitte ich Sie, das einmal in Ihrem geistlichen Leben durchzudeklinieren und zu sagen, mein Gott, ich stehe wieder da mit meinen 1000 Grenzen. Mit meinen 1000 Grenzen. Ich bin der Mensch mit Grenzen, aber selbstverständlich. Und jetzt werde ich, wenn ich nach vorne gucke, angesichts der Zäsur, wenn ich nach vorne gucke, ich will mit dir leben, mit dem Gott ohne Grenzzahl. Und dann kommen diese für uns so inspirierenden Berichte. Dann sehen Sie einen David da und einen Goliath. Ja, natürlich sehen Sie das. Und dann können Sie mal Ihre Zahlen auf den Tisch legen. Und da geschieht die Begegnung mit dem Gott ohne Grenzzahl. Nein, eben nicht die neue eigene Power, sondern mit dem Gott ohne Grenzzahl. Mit dem ist jetzt zu leben. Und das gilt ganz grundsätzlich. Merken Sie das? Sobald wir unseren Gott einsperren, in unsere Grenzzahlen haben sie einen Götzen. Und dann kommen sie nie über ihre Grenzzahlen raus, sondern ihr Götze ist zuständig, um innerhalb ihrer Grenzen zu einer Lebensoptimierung beizutragen. Na, herzlich willkommen in der Religion. Und jetzt sind Sie und ich angekommen beim Gott ohne Grenzzahl. Und plötzlich kann dieser Gott ihnen sagen, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und dann merken wir, wie die Dimension des Gottes ohne Grenzzahl hineindiffundiert in mein Leben mit seinen 1000 Grenzen. Seinen 1000 Grenzen. Und sie spüren mit mir, wie wichtig das ist. Das Stück für Stück durchzubuchstabieren mit meinem Gott, bis ich einmal vor ihm stehen werde, in der letzten, endgültigen Zäsur, und zurückgucken werde und sagen, was bin ich froh, dass ich dir, dem Gott ohne Grenzzahl, gehöre und dass du mich herausgeholt hast aus den letzten Grenzen meiner irdischen Existenz und in die Grenzenlosigkeit in deiner Wirklichkeit mich gestellt hast. So, und jetzt noch alle, für all die weiterdenken wollen. Das Thema von dem Gott ohne Grenzzahl. Denken Sie jetzt auch nochmal theologisch nach. Unsere ganzen, die weitaus meisten unserer theologischen, menschlichen Gotteskonzeptionen sind Grenzzahlkonzeptionen. Natürlich, was sollen wir anders tun? Wir sind Menschen. Und dann sortieren wir Gott in unsere Grenzzahlsysteme ein und kriegen entsprechend krudes theologischen Kram zusammen. Und jetzt merken wir, wenn wir dem Gott der Bibel begegnen und nicht den theologischen Konzeptionen, das ist ja ein Gott ohne Grenzzahl. Das ist ja der Wahnsinn. Ein Gott ohne Grenzzahl. Ich lebe mit dem Gott ohne Grenzzahl. Das ist gut. Und dann das Zweite. Ich lebe mit dem, was Gott Freude macht. Ich will ihm nämlich vertrauen. Und da kommt dieses Naturschauspiel, da kommt Regen und dann kommt plötzlich taucht da ein Rabe auf. Und nicht nur irgendein Rabe, es taucht das Junge des Raben auf. Das ist sogar noch die Konzentration auf das Unwichtige. Ja. Und dann ist dieses Vieh ja auch noch unrein. Und jetzt nimmt dieses unreine junge Vogelvieh teil an der Komplettversorgung des allmächtigen Gottes. Und plötzlich stehen sie mit mir in der Bergpredigt. Natürlich. Das ist Matthäus 6 auf alttestamentlichem Boden. Hat doch Jesus gesagt, es macht doch nicht so ein es macht doch nicht so ein Theater, wenn ich mich schon um den Vogel kümmere, wenn ich mich schon um die letzte Ausstattung von so einer durchschnittlichen Wiesenblume kümmere. Wie viel mehr dann um dich? Und du suchst nach Pferden und guckst nach Manpower. Dann habe ich keinen Gefallen. Ich habe Gefallen daran. Ich habe Freude daran. Das ist das, woran ich Wohlgefallen habe, das alte Wort wollen. Wenn du mir vertraust. Und das kommt eben zum Tragen. Nicht in dem, ich habe ja schon alle Power, ich brauche die eigentlich nicht mehr, aber danke, wenn du dazukommst. Sondern gerade wenn diese Power nicht da ist, wenn ich eben keine Pferde habe und die Manpower auch nicht da ist, wenn diese normalen menschlichen Ressourcen nicht da sind, wenn ich mich fühle wie ein unreiner, junger Rabenvogel. Aber ich vertraue dir. Ich fürchte dich, mein Gott, und ich gebe dir die Ehre, indem ich auf deine Gnade hoffe. Und dann sagt Gott, das freut mich. Das löst bei mir, dem lebendigen Gott, Freude aus. Ist doch eine starke Vorgabe für eine Woche, dass Gott ihre Existenz im unreinen Jungrabenvogelstatus ansieht. Und dann sie ihm sagen, aber ich vertraue dir, ich fürchte dich, Gott. Und ich hoffe auf deine Gnade. Und Gottes Angesicht fängt zu glänzen und zu leuchten an. Es löst Freude aus. Es gilt. Liebe Schwester, lieber Bruder, es gilt. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und wenn das schon für unreine junge Rabenvögel gilt, wie viel mehr dann für dich und für mich, Kinder des himmlischen Vaters. Ich lebe diese Tage. Mit Vertrauensfreude Gott gegenüber. Und ich beschenke Gott mit Vertrauensfreude. Und dann die Nehemia-Zeit. Tatsächlich. Stadttore sind da. Irre. Stadttore sind da, sind eingeengt. Die Zukunft ist bewohnt, es gibt Kinder. Es gibt Frieden, es gibt Versorgung. Wie ist das geschehen? Wie ist das passiert? Wie kam es dazu? Es sah ja alles so frostig aus. Und der Frost kommt ja hier von Gott. Gott hat alles in einem Permafrostboden des babylonischen Gefangenschaftssystems zusammengehalten. Und aus diesem Permafrostboden der babylonischen Zeit kam niemand raus. Wie kam das? Es kam, so lesen wir hier, ein schneller königlicher Kurier. Er sendet sein Gebot auf die Erde, sein Wort läuft schnell. Ah, das ist eine gute Vorstellung. Das ist keine Schnecke, wo man denkt, kommt sie diesen Monat noch an? Das ist ein Turbo, das läuft, da ist Gott. Er mit seinem königlich schnellen Kurier. Und der königlich schnelle Kurier, das ist die Wortschmelze. Was für ein starkes Bild. Da ist der komplette Permafrostboden. Und dann kippt das Wetter um. Es fängt an zu tropfen und zu triefen überall. Und es wird klar, es wird warm. Und dieser Wärme, diesem Föhn, dem kann dieser Permafrostboden nicht standhalten. Und plötzlich steht nach dem Babylonischen Reich ein Großkönig Kyros auf und denkt, er wer weiß wer. Dabei ist nur ein schlichter Föhn des lebendigen Gottes und muss ein Religionsedikt unterschreiben, von dem er denkt, es wäre seine Idee, was für ein Blödsinn. Und meint, er wäre noch der Großartige und Gott sagt, ja, du bist der Föhn, du bist der Föhn. Dafür habe ich dich bestimmt, richte auf den Permafrostboden diesen persischen Föhn und mein Volk erlebt die Wortschmelze. Haben Sie schon mal erlebt, dass Worte Gottes, schlichte Worte Gottes, so eine unglaubliche Kraft haben? Unglaublich. Dass Gott ein Wort sagt und die Wortschmelze beginnt. Das fängt doch beim evangelistischen Geschehen an. Sie stehen vor mir, vor dem Permafrostboten gegen das Evangelium. Und denken, mein Gott, das bringt nichts. Und Gott sagt, ich muss einen Föhn anschalten. Ja, bitte, schalte den Föhn an. Richte diese Wortschmelze auf diesen Permafrostboten. Wo Menschen, die uns unglaublich wichtig sind, uns auf dem Herzen liegen und wir sehen nur dieses Frostgeschehen. Und dann stehen wir vor diesem Gott und sagen wir leben mit diesem Gott. Wir setzen auf den Gott der Wortschmelze. Sprich ein Wort und der Permafrostboden hört auf. Und das dürfen Sie jetzt durchlegen. Alle Bereiche, aber lassen Sie es gerade im Evangelistischen Ihnen gesagt sein. Es ist Frost, natürlich ist Frost. Wo kommt der Föhn her? Neue Tricks, neue Ideen, neue Modelle? Nein, wir brauchen Worte. Wir brauchen die Föhnworte Gottes, wo Gott ein Herz aufschließt und Menschen zum Glauben an ihn kommen. Es war mitten in der dunkelsten Corona-Zeit. Und die Christen in der Gegend hat es durcheinander gewirbelt, wie alle Christen in unserem Land. Und durch diese Zeit haben sich dann welche ganz woanders getroffen, wo man sich noch treffen konnte und sonst wieder zu und haben da ein paar Freunde eingeladen, die noch keine Ahnung hatten vom Glauben an Jesus Christus. Und mitten in dieser bescheuerten Zeit hat Gott da einfach mal den Föhn angestellt. Und dann sind mitten in dieser gruseligen Zeit, wo alles durcheinander war, Sie wissen es ja noch, sind da Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Was machen wir denn jetzt? Das war jetzt ja gar nicht geplant. Stand in keinem Ausschuss. War in keinem Gemeindeaufprogramm fortgeschrieben. Die müssen irgendwie ja zusammenkommen, wir müssen die irgendwo taufen. Wo tauft man in Corona-Zeiten? Hui. Draußen ist immer gut. Und haben die da zu 10 irgendwo da in den Bach getauft. Dass ich jetzt die da besucht habe, habe ich dann gefragt, ja, und sind noch welche da von den Getauften? Und dann ging da die Arme hoch. Von der Gruppe, die damals mitten in Corona die Wortschmelze Gottes erlebt haben. Das hat mich berührt, hat mich echt berührt. Ich setze mit ihnen auf den Gott der Wortschmelze. Denn gottlos, vertrauenslos, wortlos, Nein! Unsere Privilegierung sieht ganz anders aus, erinnert sich? Unsere Privilegierung sieht ganz anders aus. Ja, natürlich, wir haben da unsere Wunden. Ja, natürlich, wir haben ein zerbrochenes Herz. Ja, wir sind die Elenden. Ja, wir haben keine Power. Ja, uns fehlt alles Entscheidende, wir sind mitten im Frost. Aber ich lebe mit dem Gott ohne Grenzzahl. Ich lebe mit dem Gott ohne Grenzzahl. Ich beschenke Gott mit Vertrauensfreude. Ich setze auf den Gott der Wortschmelze. Und dann werden Sie und ich kleine und große Zäsuren erleben, wo wir miteinander dastehen und sagen, Halleluja. Diesen Gott zu loben, diesen Gott zu loben, das ist richtig gut und wichtig und schön. Denn der Gott ohne Grenzzahl, der Gott der Vertrauensfreude und der Gott der Wortschmelze, das ist es, auf den die Privilegierten damals und heute und morgen setzen. Wir wollen beten. Wir haben uns Privilegierung manches Mal anders vorgestellt, Vater. Innerweltlich wünschten wir uns eine andere Art der Privilegierung, Herr Jesus. Wir begreifen durch dein Wort, wie es für deine Glaubenden, wie es für Jesus-Leute aller Zeiten ausgesehen hat und aussieht. Und wir nehmen diese Privilegierung ernst. Und wir bitten dich, bewahre uns ganz persönlich und bewahre uns auch als Gemeinde vor dieser Paganisierung, vor dem wieder heidnisch werden und gottlos und vertrauenslos und wortlos leben zu müssen. Wir wollen es nicht. Wir wollen mit dir nach vorne schauen und wissen, du bist dieser einzigartige Gott ohne Grenze. Ohne Grenze. Und wir bitten dich, dass wenn wir mit unseren ganzen Grenzen kommen, wir hineintreten dürfen in deine Gegenwart. In die Gegenwart des grenzenlosen Gottes. Und wir beten dich darüber an, dass wir in dir auch tatsächlich den haben, der nun in einer ganz besonderen Weise auch Stärke ist. Und dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir dich fürchten dürfen, dass wir auf deine Gnade hoffen. Und dass darin unsere Stärke ist. Darin ist unsere Stärke. Und dann siehst du in allen möglichen Dimensionen diesen Frostboden um uns herum und in uns selbst. Und wir können nur und wollen vor dir stehen und sagen, wir setzen auf den Gott der Wortschmelze. Dass du ein Wort richtest, dass du einen schnellen königlichen Kurier schickst. Dass ein Wort vorbeikommt, das alles ändert, alles wandelt. Und dieser Föhn der Gottesworte angeht und das Eis schmilzt. Ach, lebendiger Gott und Vater Jesus Christus, wir bitten dich durch den Geist, der in uns wohnt, dass diese Woche, diese Tage, dieser nächste Abschnitt, der vor uns liegt, von dem bestimmt ist, von dem Gott ohne Grenzzahl, von dem Gott mit Vertrauensfreude, von dem Gott der Wortschmelze. Bitte, erinnere uns durch deinen wunderbaren Geist daran. Und dann singen wir dir unser kleines und großes und immer fortwährendes Halleluja der Anbetung in dem Hymnus der Zäsuren. Danke dafür. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.